Wissenschaftsgespräche.
Herzlich willkommen zu den Napfgesprächen, der Podcast von Petman und Canina. Wir, das sind Joran und Sabine, das bin ich, haben uns zu unserem heutigen Thema Rassedispositionen bei Hunden Gedanken gemacht. Wir werden uns in den kommenden Folgen vermehrt den Rassedispositionen zuwenden. Dazu, also zu der Thematik, kommen sehr, sehr viele Fragen. Und darüber zu sprechen, verhindert halt so manches Missverständnis. Heute haben wir uns die Rasse der Terrier vorgenommen. Und nochmal und, wie gerne gehört, haben wir auch Interviewgäste eingeladen.
Zum einen zur linken Seite die Katrin Grönefeld von der Firma Hund Tiefkühlprodukte mit Petman und zum anderen auf der anderen Seite den Sebastian Schmidt-Kort, Verhaltensberater und er ist in der Öffentlichkeitsarbeit für den Club der Terrier aktiv unterwegs, also der Interessensgemeinschaft von Terrierzüchtern. Napfgespräche, der Podcast.
Was ist eine Rassedisposition, wird sich der eine oder andere denken bzw. fragen. Eine Rassedisposition beim Hund bezieht sich auf genetische oder erbliche Anfälligkeiten oder Neigungen, die spezifisch für eine bestimmte Hunderasse sind. Diese Dispositionen können bestimmte Gesundheitszustände, Verhaltensmerkmale oder psychische Merkmale umfassen. Beispielsweise können einige Hunderassen aufgrund ihrer genetischen Veranlagung anfälliger für bestimmte Krankheiten sein, während andere Rassen möglicherweise zu bestimmten Verhaltensweisen neigen.
Ja, und dazu gehört nun mal auch der Terrier. Wie schon eingehend gesagt, haben wir Interviewpartner dabei, die sich direkt einmal vorstellen. Katrin, erzähl ein bisschen was von dir. Was machst du?
Ich arbeite beruflich bei der Firma Hund Tiefkühlprodukte und verkaufe an den Futterhäuser und wie sie alle heißen, das Barfutter.
Okay. Und dann Sebastian, der Kontrahent.
Ich arbeite noch als Verhaltensberater für Hundehalter, hatte lange auch Hundeschulen und bin halt hobbymäßig, also ehrenamtlich für den Club für Terrier tätig, wenn es um die Öffentlichkeitsarbeit geht. Das heißt also Rassepräsentationen, Infostände besetzen etc.
Okay. Katrin, wieso hast du dich eigentlich für den Terrier entschieden? Denn du hast ja Terrier. Nicht hassen, sondern du besitzt welche.
Ich habe zwei Terrier zu Hause rumrennen, genau. Ich habe einen Irish Terrier, der dieses Jahr 10 Jahre alt wird und einen Border Terrier, der gerade 6 Jahre alt geworden ist. Und warum es bei uns die Terrier geworden sind, ist ganz einfach. Für meinen Mann wäre nichts anderes in den Haushalt geraten.
Okay, das ist eine Entscheidung, alles klar. Sebastian, wie sieht's bei dir aus?
Die letztliche Entscheidung jetzt diese Art Terrier zu haben, die ich im Moment habe, war eigentlich wieder zurückzukommen zu etwas einfacheren Rassen. Ich hatte früher schwierigere Terrier. Bewusst ausgesucht habe ich mir eigentlich Hunde damals nie. Die sind immer irgendwie zu mir gekommen. Und die Terrier waren immer die größte Herausforderung. Und durch meine Arbeit habe ich eigentlich immer auch eine Rasse gesucht, die eine Herausforderung bot. Und weil ich schon viele verschiedene Terrier hatte, habe ich einiges durchprobiert, könnte mich aber heute auch nicht wieder definitiv und endgültig für eine Rasse entscheiden. Ich habe im Moment Sealyham Terrier hier im Haus. Habe noch einiges eingefroren an anderen Rassen, die für die Zucht verwandt werden können. Der ursprüngliche Gedanke war eigentlich, du möchtest einen Hund, mit dem du alles machen kannst, aber der nicht langweilig ist. Und das sind die Terrier definitiv nicht.
Definitiv direkt nicht. Zwei Fragen. Das eine ist, du hast sie eingefroren. Wie muss ich mir das vorstellen?
Naja, in der modernen Hundezucht oder auch in der modernen Tierzucht generell konserviert man ja wertvolles Zuchtmaterial, indem man eben Spermien von guten Rüden oder von Rüden, die erfolgsversprechend weitervererben, auch für sich zurückbehält und konserviert für die Zucht.
Das heißt, du hast einen Kühlschrank, wo was drin liegt.
So schön, es wäre schön, es wäre auch günstiger, wenn man das so machen könnte. Nein, es, die liegen natürlich, also diese Proben liegen in einer professionellen Samenbank. Da gibt es einige in Deutschland. Und ja, und da wird eben das Erbgut verwaltet, wenn man so möchte.
Jetzt habt ihr ja vorhin gesagt, das ist für euch der Terrier genau der Hund. Ja, jetzt gibt's vielleicht eine bestimmte Zielgruppe von Menschen, die sich einen Terrier aussuchen. Ist dem so, Katrin? Was ist deine Erfahrung?
Ich habe ja auch viel mit Terrier-Menschen zu tun, weil wir auch ehrenamtlich zu Hause tätig sind und auch viel für die Fördervereine vom Irish und vom Border Terrier machen. Ich finde, wir sind einfach echt eine besondere Schlacht Mensch. Irgendwie, man trifft sich, man lernt sich kennen und man versteht sich einfach direkt.
Das hat man doch bei anderen Rassen auch.
Ja, aber ich würde mich jetzt, und das ist überhaupt nicht böse gemeint, der Labby-Besitzer ist mir schon mal zu langweilig.
Okay, alles klar. Das ist eine gute Definition. Lassen wir einfach mal so stehen. Ich könnte jetzt fragen, was hältst du vom sibirischen Husky-Besitzer, weil das wäre ich. Aber ich möchte die du, Antwort
ich finde dich hochsympathisch.
Hochsympathisch. Alles gut. Das Sebastian, bei dir genau das Gleiche. Was glaubst du, die Zielgruppe? Die Leute suchen sich ja manchmal tatsächlich gezielt ein Tier aus. Ich will eigentlich auch auf was ganz Bestimmtes hinaus. Und zwar... du hast einen Satz in einem Blogbeitrag geschrieben und das ist, stressfrei mit seinem Hund brav in der Leine durch die Stadt gehen zu können. Das ist etwas, was Erziehung bedeutet. Ja, das ist auch etwas, was eine geistige Forderung und eine Anforderung an heutige Familienhunde, die eigentlich gar keine Arbeit mehr leisten, dringend gebraucht wird. Mhm. Was ist das, der Hintergrund?
Also der wenn du jetzt auf die, ich weiß gar nicht, was, wo habe ich das geschrieben? Ich weiß, also die,
in einem Blogbeitrag.
Ja, also der Vorteil unserer Terrier ist einfach, sie sind nie speziell für etwas gezüchtet worden. Die mussten immer alles können. Und sind halt auch sehr flexibel und sehr anpassungsfähig bis heute geblieben, von ihrer Grundveranlagung her. Ich widerspreche nochmal dem Punkt, dass es den typischen Terrier-Typus gibt, also den typischen Terrier-Menschen gibt, der sich eine Rasse gezielt aussucht, weil es gibt einfach zu viele Terrier, als dass es den Terrier-Besitzer gibt. Mhm. Es sind so unterschiedliche Rassen, die Terrier. Ja, vom kleinen Yorkshire Terrier, langhaarig, 2 Kilo schwer, bis zum 50 Kilo russischer Schwarzer Terrier. Da ist eine große Bandbreite, die man auch in so einem Verein irgendwie bündeln muss, dem man gerecht werden muss. Aber trotzdem haben sie was gemeinsam, nämlich so diese Eigenständigkeit und auch diese Flexibilität. Mhm. Und das macht sie eigentlich heute zu, also die Hunde, zu absoluten Allroundern, ne?
Ja.
So, weil sie keine Spezialisierung haben. Also nicht wie jetzt so ein Husky, wo wir gerade dabei waren, der einfach zieht. Mhm. Ja, das ist ein Zughund, so. Ja, oder ein hochspezialisierter Jagdhund, der vorsteht oder der stöbert oder. Terrier können von allem ein bisschen.
Genau. Okay, Sebastian, da wir da gerade beim Thema sind oder jetzt da so leise hinübergleiten, das klingt ja schon die ganze Zeit auch so ein bisschen durch. Welche gravierende Disposition ist denn bei allen Terriern ähnlich vorhanden?
Ja, also eine Disposition im Verhalten ist dahingehend zu sehen, dass sie alle sehr anpassungsfähig und sehr flexibel sind und immer auch ihr Leib und Leben verteidigen mussten, also eigenständige Hunde sind, eigenständige Entscheider sind. Eine Disposition, was Krankheiten angeht, gibt es eigentlich keine Gemeinsamkeiten.
Okay. Das heißt, da sind wir dann schon speziell in ganz bestimmten Rassen drin, das von den Terriern, es gibt ja insgesamt, korrigiert mich, aber 29 Terrierrassen?
Nein, es gibt richtig? Viel mehr. Es gibt viel mehr. Es gibt bei uns im Club 29.
Ja.
Ja, das, aber es gibt weitaus mehr. Also es sind um die 40 Terrierrassen, wow, die es gibt. Teilweise anerkannt, teilweise nicht anerkannt, aber es sind immer circa um die 40.
Für was sind die speziell alle gezüchtet worden, Katrin?
Der Irish ist mal als Hund des armen Mannes gezüchtet worden. Der war mal als Rattenjäger unter anderem aktiv, ist aber im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel auch als Bodengänger quasi gesendet worden. Musste also seine eigenen Entscheidungen treffen, damit die Botschaft tatsächlich im Kriegsgebiet von A nach B kam. Mhm. Der Border Terrier ist mal für die Fuchsjagd irgendwann gezogen worden, wird aber mittlerweile auch bei der Wildschweinjagd eingesetzt. Wen haben wir denn noch? Der Airedale, sehr beliebt früher als Polizeihund, mittlerweile leider da nicht mehr so häufig im Einsatz, aber natürlich noch im Schutzdienst relativ aktiv. Wen haben wir denn noch?
Ach, wir haben noch ein paar.
Du hast ja welche Fälle noch ein, den sie nicht aufgelistet hat?
Einer. Also es ist so, die Terrier sind eigentlich immer so nebenbei entstanden. Und dann gab es immer mal herausragende Persönlichkeiten, die meinten, sie müssten den für sie speziell besonders tollen Hund züchten. So, und dann, wenn wir beim Parson Russell sind, da gab es diesen jagdbegeisterten Pfarrer, ne? Parson Russell hieß er, der wollte ähnlich wie die Border Terrier einen Hund haben, der bei der Meutejagd zu Pferde mitgeführt werden kann. Und immer dann, wenn der Fuchs im Bau verschwand oder im Dickicht verschwand, dann wurde dieser Terrier abgesetzt vom Pferd oder lief auch ein Stück mit und hat dann den Fuchs wieder rausgesprengt, damit die Meute wieder was zum Hetzen hatte. So, und da ist diese Rasse eben entstanden und die wurde dann halt immer weiter gezüchtet und dann bekam sie irgendwann den Namen. Ist die Namensgebung der Terrier kam immer meist erst, nachdem es die Rasse oder diesen Schlag als solches schon gab. Das ist bis heute so.
Was mich bei den kleinen Russell immer gewundert hat, ist, wir haben das bei uns auch gehabt, ich komme ja auch früher aus dem Pferdebereich, dass halt der Jack Russell Terrier, ich weiß noch ganz genau, dass es zum ersten Mal plötzlich, pfup, saß der oben auf der Kruppe vom Pferd, ne? Ich sag, Alter, mit den kurzen Beinen da hoch, wow, ne?
Was macht das für ein Beispiel? Ich habe früher in der Kneipe immer gewettet, ich habe ja auch einen Jack Russell Terrier und ich habe in der Kneipe immer gewettet, das brachte mir immer das erste Bier des Abends, dass Knolle ohne Hilfe auf den Barhocker springen kann. Das führte immer zu schönen Diskussionen und Bier, war eine coole Nummer.
Okay, aber von da aus dann wieder runter und dann in den Fuchsbau und nein, okay, lass Pause, okay. jetzt haben wir aber vorhin gesagt, es gibt ja auch Rassedispositionen im Bereich der Erkrankungen und das ist ja für uns heute das Thema. Das heißt, wir haben Probleme, die sich immer durchziehen durch, ich sag mal zum Beispiel durch das Fell, Ohrenerkrankungen, wir haben Probleme mit Magen und Darm, ne, solche Sachen. Wie sieht es da aus? Gerade der Bereich Verfärbungen im Fell. Nehme ich mal so einen West Highland Terrier. Den letzten, den ich in der Behandlung hatte, das hat fast ein Jahr gedauert, von einem, ich sag mal, ehemals weißen Terrier. Der war mittlerweile kupferrot und hatte so richtig diese typischen Augenbahnen, die Flüssigkeit, die halt runterlief. So ein Kupferrot, den wegzubekommen durch eine Ernährungsumstellung, Entgiftung und so weiter, bis der hinterher wirklich wieder rein weiß war. Das hat tatsächlich fast ein Jahr gedauert. Wie sieht das dort aus? Gibt es die Problematik unter den Terrieren?
Häufig ist es so, dass vergessen wird, dass das einfache Hunde sind, die diese ganzen Spezialfutter etc. gar nicht so benötigen. Ein großer Fehler besteht häufig darin, dass diese Hunde zu gut gefüttert werden. Mhm. Also nicht gut im Sinne von der Qualität, sondern einfach, dass sie zu viel bekommen. Zu viel an Eiweiß, zu viel an schlechtem Eiweiß häufig natürlich auch. Also, dass sich das eben auf das Hautbild und auf den Darm auswirkt. Dazu kommt jetzt gerade beim West Highland White Terrier, also beim Westie, natürlich noch die Problematik, dass der lange in Mode war, gerade so in den 80er, 90er Jahren. Und da eben auch gerade so was Verdauung angeht, einige Baustellen geblieben sind. Also die haben häufig Magen-Darm-Probleme, sodass man eben zu einem speziellen Futter greifen muss oder viel ausprobiert werden muss. Und Naja, die Gesundheit geht natürlich durch den Darm und spiegelt sich dann irgendwo in der Haut. Und gerade bei einem weißen Hund, der wenig Pigment hat, wie der Westie, sieht man es natürlich relativ schnell, dass der dann nicht mehr weiß ist, sondern lückenhaft, ne, und immer diese roten Verfärbungen hat, da wo der Speichel die Körperstellen eben auch feucht hält. Das ist schon ein Problem, was bei dieser Rasse speziell auch relativ häufig vorkommt.
Die arme Leber.
Ja.
Die arme Leber, die hat da einiges zu machen, genau. Und das ist ja auch so ein Thema, ne? Die Leberbelastung, gerade so die Pankreasprobleme auch und die Übersäuerung bei den Tieren. Ist das etwas, was auch häufiger vorkommt? Und welche Rassen, hast du da die Erfahrung, welche Rassen das betrifft jetzt bei den Terriern? Welche Schläge?
Das zieht sich auch eigentlich durch alle durch, dass man das eben auch häufig zu gut gemeint dann nochmal ein Schweineohr gegeben wird und solche Geschichten, dass da eine gewisse Anfälligkeit bei den Rassen, die sowieso ein bisschen nervöser sind, spielt sicherlich rein. Also beispielsweise jetzt die eben erwähnten Jack Russell, Parson Russell Terrier.
Mit der Übersäuerung auch, ne?
Auch mit der Übersäuerung, genau. Mhm. Aber grundsätzlich kann es alle betreffen.
Mhm. Welche Erfahrung hast du gemacht, Katrin, in diesen Bereichen der Terrier? Was erlebst du dort? Das haben wir durch die Ernährung. Welche siehst du auch Krankheitsbilder häufiger in diesem Bereich der Terrierschläge?
Also ich glaube, was ganz stark auffällt, ist, dass es immer mal wieder das eine oder das andere Thema ist. Es ist gar nicht so spezifisch jetzt bei meinen beiden, ich nenne es mal favorisierten Rassen, dass es da Ausschläge gibt, die es extremer machen. Ich bin aber ganz bei Sebastian, man neigt halt dazu, eher da noch ein Leckerchen zu holen und da noch was zum Kauen und hier noch was. Und das muss man halt echt oft hinterfragen, ob das so Sinn macht oder ob man nicht bei etwas bleibt, was der Hund tatsächlich benötigt und nicht immer Extras obendrauf zu geben.
Mhm. Wir haben ja relativ einfache Rassen in der Aufzucht. Es gibt ja Rassen wie Riesenrassen, die schwierig sind, wo man darauf achten muss, dass sie nicht so schnell wachsen und solche Geschichten. Da muss man mit dem Futter sicherlich auch immer gucken. Aber beim Terrier ist es eigentlich nicht nötig, irgendwie die Lebensphasen speziell anzupassen. Also was die Ernährung angeht, klar muss ein Welpe ein bisschen mehr kriegen als ein erwachsener Hund, also was die Vitalstoffe angeht etc. Aber ne, klar, aber eben auch nicht übermäßig jetzt anders, als das die erwachsenen Hunde brauchen. Wir haben von der Veranlagung her eigentlich robuste Hunde, die immer schmale Kostgänger waren. Das sind arme Leutehunde gewesen, die nicht viel fressen durften und mussten. Ne? Die mussten Ratten und Mäuse fangen und sich davon eben auch ernähren teilweise. Und das muss man im Hinterkopf immer behalten.
Ja. Und da sieht man, glaube ich, eher den Trend dahingehen, dass auch da die Leute eher zu viel füttern, der Terrier nicht mehr die schlanke Taille hat, sondern eher dahin neigt, ich sag mal vorsichtig, ein Kilo auf zwei zu viel zu haben.
Und das ist ja bei so einem kleinen Hund der Hammer, ne? Wenn du das prozentual mal ausrechnest.
Richtig.
Also ich habe Knolle früher im Winter, weil der ein Deckenhasser ist, der ist mit Decke nicht gelaufen, der ist nicht aus dem Auto gegangen. Ich habe den halt immer mit etwas mehr Fett tatsächlich bei einem Zielgewicht von 10 Kilo auf 11 hochgebracht, dass der ein bisschen Speck ansetzt, dass der nicht so friert. Überleg mal, wie viel das ist. Das ist ja Wahnsinn. Ne? Wird das denn, die Frage hatte ich gerade noch, deswegen hätte ich euch auch beinahe unterbrochen, wird das denn bei euch im Club auch diskutiert? Habt ihr da manchmal solche Ernährungsdiskussionen? Fragen die Menschen danach?
Dass es jetzt im Club speziell diskutiert wird, dafür sind die Rassen zu unterschiedlich. Mhm. Ja, dafür sind sie, wenn sie zu sehr auch speziell zum Teil, dass man da jetzt sagen kann, so, da musst du das und das machen. Aber es gibt natürlich intern bei den Rassen, das untergliedert sich ja immer noch um die Rasse herum oft ein Förderverein etc., der schon auch spezifisch auf die Ernährungsproblematiken bei der oder der Rasse eingeht. Mhm. Aber Eigentlich zu wenig.
Ja, ich meine, für mich ist hochwertig immer einfach. Ja, kein Tier in der Natur frisst mehr als 15 Nährstoffe gleichzeitig. Ja, im Grunde ist dieses Schmalhalten ja auch eine, ich sag mal in Anführungszeichen, sehr gesunde Geschichte.
Ja, genau. Also das eben mit ein bisschen mehr Qualität, ja, weniger Quantität, ein bisschen mehr Qualität und dann auch ein bisschen mehr Natürlichkeit gearbeitet wird. Das wäre eigentlich ja was vielen Hunden gut täte. Gerade diese kleinen Hunde, diese kleinen Terrier, also Norfolk, Norwich Terrier zum Beispiel, die bei denen es dann auch problematisch wird, die haben dieses typische Terrierhaar. Ich weiß nicht, ob wir an der Stelle schon mal drauf eingehen können. Das ist also dieses harsche, raue Deckhaar und die warme Unterwolle, die ja an sich eine wetterfeste Jacke ist, wo man eigentlich nicht viel machen muss. So, man muss regelmäßig aber trimmen. Das heißt also, man muss den Hund vom abgestorbenen Haar befreien, damit das neue Haar nachwachsen kann und diese perfekten Eigenschaften auch erhalten bleiben. So, wenn der Hund aber eine Speckrolle nach der anderen hat, weil er als Schoßhündchen gehalten wird und auf dem Sofa sitzt, dann ist es natürlich mit dem Trimmen auch schwierig. Und so haben wir schnell auch diesen Teufelskreis, dass ich den Hund gar nicht mehr ja fachgerecht pflegen kann. Und trotzdem aber ja irgendwie da ernährungsbedingt Einfluss nehmen möchte. Ja, und dann...
Was man da auch sieht, ist, was mir häufig unterkommt bei unseren Patienten, die wir beraten, ist so diese atopische Dermatitis. Und das sehe ich halt durch verschiedenste Terrier-Sorten hindurch oder Schläge. Das ist der Bull-Terrier, der Boston-Terrier ist davon betroffen. Ja, ich habe auch den Airedale-Terrier, der immer davon betroffen ist. Das heißt, man sieht auch auf der einen Seite, dass zum Beispiel so eine wirklich rote, warme Haut stattfindet. Ja, oder dass wir Allergien sich bilden, dass wir Ohrproblematiken haben, ja, also wirklich, dass da eine Ohrerkrankung auch stattfindet durch Unverträglichkeiten des Futters, dass man einfach merkt, dass die Vergiftungsorgane nicht mehr so richtig funktionieren. Das spiegelt sich ja, oder wenn ich dann andersrum nicht, das spiegelt sich wieder, sondern wenn ich dann auf eine Messe gehe und sehe dort, wie dort die auch so, ja, natürlich dann dargestellt werden, schön aufgepustert und so weiter, dann kommt noch ein bisschen Schuhwichse rein für einen schwarzen, noch ein bisschen Mehl für einen weißen Hund, ja, und alles solche Sachen, wo ein bisschen noch natürlich getunt wird, logischerweise. Dann ist aber trotzdem, wenn ich dann runterbreche und sehe, was wir in der Beratung haben, letztendlich etwas, wo ich sage, da ist entweder ein gentechnisches Problem liegt vor oder aber es ist tatsächlich auch ein fütterungstechnisches Problem. Und da gucke ich dann auf die Clubs, da gucke ich auch auf die Züchter, ja, und natürlich auf die Futtermittelhersteller, die dann sagen, okay, es muss das und das Futter gegeben werden, was aber vielleicht nicht unbedingt bedarfsgerecht ist und nicht richtig ist.
Ja, da fragen wir doch mal die Katrin. Entschuldigung, dass ich da reingehe. Gleich zu diesem Thema. Katrin, wie findest du denn Barf in One zum Beispiel für die Terrier? Denn das ist ja nun tatsächlich ein komplett fertiges Barfutter, wo auf sehr einfache Art und Weise völlig durchsichtig alles drin ist, was der Hund tatsächlich braucht. Ja, man könnte es rein theoretisch, weil keine Knochen drin sind, sondern Mineralien, ja sogar leise erhitzen, ne, für so ein empfindlich vielleicht etwas älteres Tier. Was sagst du denn dazu? Was habt ihr da?
Also Barf in One ist für mich tatsächlich das Nummer-1-Produkt in Anführungsstrichen, weil gerade wenn ich keine Ahnung vom Barfen habe und ich damit gerade erst anfange, ich natürlich da nicht wirklich was falsch machen kann. Ne? Es ist, wie du gerade schon so schön gesagt hast, einmal alles drin. Es sind die Öle drin, es sind Mineralien drin, es ist ein Monoprotein im Normalfall drin. Das heißt, ich habe da einfach einen sehr, sehr entspannten, in Anführungsstrichen leichten Start, um meinem Hund eine Ernährung zu gewährleisten, die er tatsächlich benötigt.
Ja, und ich würde da auch ganz gerne nochmal auf das Preis-Leistungs-Verhältnis eingehen, weil ich halt selber weiß, ich habe es immer meinem studierenden Sohn hingestellt, weil der Studenten haben ja nie Zeit zu rechnen, weil da ja tatsächlich alles fertig ist. Und er fragte immer nur, Mama, wie viel Buletten morgens, wie viel abends? Ne, man kann es einfach geben und so ein Terrier braucht ja auch nicht so viel. Ich habe das mal gerechnet. Für einen Terrier ist das Preis-Leistungs-Verhältnis beim Barf in One wirklich besser ja, als wenn ich selbst mache. Das ist das Verrückte daran. Und das ist ja ganz häufig und gerade heute auch mal Thema, denn jede Familie hat ihr Budget, wo so ein Hund wohnt. Das ist ja so klar wie das Amen in der Kirche.
Jetzt genau. Kommt natürlich so ein bisschen drauf.
Bitte?
Bin ich noch dran oder ist jemand anders?
Du bist dran. Wenn du einen Klick hören willst. Hier, bitteschön, jetzt darfst du.
Also, ich bin da tatsächlich komplett bei. Jetzt kommt es natürlich immer so ein bisschen drauf an, ist es der Terrier in Airedale-Variante? Also, habe ich da ein bisschen mehr Gewicht, was ich reinfüttern muss? Oder habe ich da nur in Anführungsstrichen den Border Terrier, der, ich sag jetzt mal so zwischen 6 und 9 Kilo wiegt maximal. Auch da gibt es natürlich andere Vertreter, aber das ist natürlich tatsächlich so eine Sache. Ne? Generell gilt einfach, Bath in One ist für mich echt Nonplusultra, weil, wie gesagt, es ist alles drin. Ich muss nicht noch zusätzlich überlegen, ob da eventuell was fehlen könnte. Es sei denn, wir haben einen Hund, wo noch andere Sachen mit rein müssen, weil er tatsächlich irgendwie eine Unverträglichkeit hat, weil er vielleicht doch irgendwie ein kleines Problemchen hat, wo ich dann nochmal mit Zusatzmitteln helfen kann.
Ja, und die Zusammensetzung passt auf ein kleines Stückchen auf der Tüte. Also ich finde das schon erstaunlich. Ja. Ne? Soweit auch nochmal zu Sebastian und der einfachen Fütterung.
Genau, und Sebastian, du hattest aber gerade auch noch einen Gedanken, den du mit Sicherheit ausführen wolltest, als ich die Frage gestellt hatte. Hast du den noch parat?
Ja klar, also das, was du geschildert hast von den Ausstellungen und von dem, wie die Hunde präsentiert werden und zurechtgemacht werden, es sind natürlich auch da züchterisch in der Vergangenheit Fehler gemacht worden. Eklatante Fehler gemacht worden. So hat man zum Beispiel angefangen, auch einige Rassen, die normalerweise ein raues, haarisches Haar hatten, ein bisschen was einzukreuzen, dass das üppiger wurde, damit es eben auf den Ausstellungen auch ein bisschen mehr hermachte. Ja, also da gerne mal sich in Amerika auch bedient, was Genmaterial angeht, weil die da immer ein bisschen übertriebener waren, die Hunde. Also man hat diese Ursprünglichkeit natürlich auch bei einigen Rassen ein bisschen kaputt gezüchtet. Ja. Da will man wieder hin, natürlich, ne? Aber das ist natürlich ein Weg. Und es ist natürlich für den Besitzer, und das ist, was du aus der Praxis beschreibst, natürlich schwierig zu erkennen, habe ich jetzt so einen ursprünglichen Terrier oder habe ich einen von der Sorte übertypisiert oder, also nicht im Vergleich zu anderen Rassen, aber habe ich da einen, wo ein bisschen mehr dran ist, an Haar und ein bisschen mehr Aufwand zum Beispiel auch, da muss ich natürlich auch ein bisschen anders gucken in der Pflege und in der Ernährung, ne?
Also und wenn auch was gerade das Fell angeht, ne, ist ja auch etwas, das ist ja gerade, wenn es um Ausstellungshunde geht, ist ja dann schon sehr wichtig, ne, in der Präsentation, in der Außendarstellung, Krallen müssen in Ordnung sein. Ich meine, ich habe viele lackierte Krallen gesehen. Dann müssen die, muss natürlich das Gesamtbild super sein, völlig klar, friseurtechnisch und. Aber wenn ich mir angucke, so was ich mitbekommen habe, korrigiert mich da bitte, Katrin und auch Sebastian, ist aber, dass der größte Teil der Terrier tatsächlich auch mit, sag mal, Trockenfutter versorgt wird, womit ich jetzt nicht das Trockenfutter schlecht machen möchte, bitte richtig verstehen, aber für viele das doch ein Problem ist. Manche Rassen haben echt Probleme, bestimmte Trockenfuttersorten gut zu verarbeiten, und das spiegelt sich einfach im Hautbild und im Fell wieder. Ja, und nochmal, ich hatte vorhin gesagt, ein typisches Bild ist, bleiben wir einfach dabei, die atopische Dermatitis bei vielen Terriern. Und das ist dann halt, ne, die Hautversorgung ist nicht richtig da, die Follikel bekommt nicht genügend Nährstoffe und wie wir eingangs schon gesagt haben, Leberprobleme, Pankreasprobleme, Übersäuerungsprobleme, das heißt, ich habe eine Gastritis, das relativ früh schon anfängt, ja, das kann schon im Welpenalter oder fängt meistens im Welpenalter an. Das ist ja auch ein Spiegelbild, was dann hinterher nach außen gezeigt wird. Und was, denke ich mal, auch viele Hundehaarprofis dann dementsprechend auch darstellen können und auch mir immer wieder bezeugen, ja, es gibt diese Probleme, wir haben dort Schwierigkeiten mit dem Fell, mit dem Nachwachsen, wir haben kahle Stellen, wir haben eine atopische Dermatitis von Umwelteinflüssen dergleichen. Ist das euch bekannt auch, gerade was das Füttern angeht? Wir sind ja hier beim Füttern.
Also ich würde tatsächlich nochmal ganz anders eingrätschen. Also das ist ja kein Geheimnis. Ich habe ja selber einen Hund, der regelmäßig ausgestellt wird oder ausgestellt wurde. Mittlerweile hat er nicht mehr so Bock, also muss er auch nicht mehr. ja, natürlich gibt es da Extreme bei Ausstellungen. Meine Hunde sind aber tatsächlich im Fellkleid eigentlich jeden Tag so, dass sie heute auf eine Ausstellung gehen könnten, weil das tatsächlich der perfekte Pflegestatus ist. Jetzt habe ich aber auch zwei Hunde, toi, 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 die tatsächlich weder Haut- noch Haarprobleme haben. Ich gebe dir aber vollkommen recht. Ich glaube, das ist aber ein generelles Problem, sich viel zu viele Hundehalter tatsächlich keine richtigen Gedanken über das Futter machen. Auch ich verteufel das Trockenfutter nicht, um Gottes Willen. Ich bin aber auch da der felsenfesten Überzeugung, dass es andere und oftmals bessere Möglichkeiten gibt, was ich da füttern kann, um das Fell, um die Haut anders oder besser zu unterstützen.
Darf ich denn da mal kurz zur ersten Hilfe kommen? Denn wenn das Kind quasi in den Brunnen gefallen ist, wir sind an diesem Zustand, ist es ja wichtig, an die Ursachen zu gehen. Ist das in Ordnung, Joe, oder haue ich dir jetzt dazwischen?
Nein, hau du mal.
Ja, ich mache das auch gerne. Das ist ja immer wieder mein Thema.
Weiß ich.
Nein, ich meine nicht mit dem Unterbrechen, hinterher, sondern die Därme und die Leber der Tiere zu schützen. Ich habe dich schon verstanden im Hintergrund. Ich möchte an der Stelle einfach auch nochmal auf die Leber und auf den Darm kommen und natürlich auf eine ausreichende Gabe von Zink. Ja, und hier haben wir ja ein paar super gute Produkte von der Firma Canina. Die heißen auch so wie das, worüber wir die ganze Zeit sprechen, nämlich Fell und Haut. Das ist aus der Serie der Kräuterdocs. Das sind reine Kräuter, die tatsächlich die Leber dabei unterstützen, ihre Noxen loszuwerden. Also die schütteln quasi die Leber, dass das in Bewegung kommt und die Leber wieder frei wird und der Stoffwechsel auf andere Art wieder funktionieren kann. Ja, dann gibt es das Produkt, wo sehr viel Zeolit drin ist. Zeolit hilft beim Ausleiten. Das Zeug, darf ich es mal salopp nennen, also die Noxen müssen ja auch irgendwie raus. Das bindet das. Und wenn dann der Darm noch mit dem guten Darmgel von Canina tatsächlich versorgt wurde und der Dünndarm im richtigen Bakterienverhältnis strahlt, dann funktioniert das auch wieder. Ja, Joe, wo ist denn viel Zink drin? Wir haben vorhin noch drüber gesprochen, aber ich scheine ein Kurzzeitgedächtnis zu haben. Das ist auch ein Produkt von Canina. Wie heißt das?
Du stellst Fragen, also
Canivita
ehrlich.
Canivita war das, glaube ich.
Nein, das heißt nicht, nein, das heißt nicht Canivita. Und zwar von Canina gibt es da ein hervorragendes Produkt, was man nehmen kann. Das ist die Dermcaps. Pet Vital Dermcaps. Und da ist zum Beispiel auch Zink drin. Und gerade Zink ist ein großes Problem, wenn wir Schwierigkeiten haben mit Haut und Haar und Fell, ne? Ja. So, das ist dann, die Zinkversorgung ist nicht richtig da. Und das ist ein Riesenproblem, ist egal, welche Rasse es eigentlich ist. Aber es gibt Rassen, die neigen wirklich dazu, zu einer Disposition dort an dieser Stelle. Und da gehört auch der Terrier mit dazu. Und gerade auch was helle Hunde angeht. Ihr kennt zum Beispiel auch die Zinkbrille. Ist euch das bekannt?
Kennt ihr das Wort? Stellen um die Augen herum.
Genau, um die Augen herum und dann auch vorne an der Nase, dass man also sieht, dass über die Nase hinweg so das Fell weggeht und dann wird das irgendwann immer dunkler und dunkler wird so eine Elefantenhaut. Mhm. Sieht nicht besonders schick aus und da ist es dann schwierig, dass die Haut auch oder das Fell wirklich nachwächst. Und da kannst du schon sehen, wenn da so eine Zinkbrille entsteht oder auch eine rote Stelle, was da eigentlich so nicht hingehört, habt dann Zinkmangel. Und vorsichtig dann nicht einfach zu viel Zink dann plötzlich nachgeben, sondern wirklich gezielt, weil wenn ihr eine Überversorgung von Zink habt, zu viel Zink, dann haben wir hinterher Probleme mit Kupfer und Calcium. Das kann auf die Knochen gehen.
Bei unseren Rassen echt ein Problem, ne? Wenn die einmal in diesem Teufelskreis drin sind, dass sie eine Hautproblematik entwickelt haben, kannst du sie nicht mehr, oder zumindest die Rauhaarigen, kannst du sie nicht mehr fachgerecht trimmen. Das heißt, das Haarkleid erneuert sich auch nicht entsprechend. Und du kriegst im Prinzip auch ganz klar wieder Baustellen am Hund, weil das Haar nicht erneuert werden kann. Also auch bei den größeren Rassen gerne mal dann Hotspots, ne? Weil da eben die Feuchtigkeit nicht so verschwindet, wie sie es eigentlich sollte. Dieser Teufelskreis ist echt nicht zu unterschätzen, weil die Pflege natürlich bei den rauhaarigen Rassen schon nicht ohne Anspruch ist. Und wenn dann die Fütterung noch nicht passt, dann hat man also wirklich, dann hat man was zu tun. Ne?
Ja, und dann ist das Ding hinterher auch das, was du gerade sagtest, dass wenn die Haut einmal so schwierig, also dass so problematisch geworden ist, die meisten Patientenbesitzer kommen natürlich, die gehen zum Tierarzt und sagen, guck mal hier, da, ne, das Fell, das wird weniger, dann bekommst du Antibiotika gespritzt und du bekommst irgendein Vitaminaufbaupräparat und dergleichen. Aber es wird oftmals nicht besser. Ja, wenn, dann wird es nur kurz und dann ist es wieder weg. Da ist dann wirklich die Problematik, dass wir mit guten Fettsäuren auch arbeiten müssen. Das heißt, ich brauche keine Chemie aus der Schulmedizin, sondern ich brauche eine gute Chemie aus der Natur, ja, und dann natürliche Wirkstoffe. Und da helfen dann in dem Moment auch solche Unterstützungen über das Futter, über natürliches Futter, ein BARF oder ein Dosenfutter, ein hochwertiges auf jeden Fall. Auch das BARF in One oder die Beutestücke, die sind dafür hervorragend geeignet. Beutestücke werde ich gleich Katrin noch was zu fragen. Und da sind in dem Fall auch gerade Öle sehr wichtig, Hanföl und dergleichen. Ne? Wir brauchen einen hohen Omega-3-Anteil, der wichtig ist für eine gute Zellunterstützung und auch die Informationen, die die Haut braucht, transportieren zu können, ja, in Verbindung mit Zink und dergleichen. Sebastian.
Die Leute haben halt häufig keine Geduld. Ne? Also wenn ein Regenerationsprozess gestartet wird, ne, mit einer Darmsanierung oder was auch immer gemacht wird, dass sich das alles wieder ein bisschen der Norm anpasst und dann die Pflege mit einhergeht. Das heißt, dass ich dann so einen Hund, der dann eben scharfe Stellen hat oder eben kahle Stellen hat, ledrige Haut hat, dass ich dann eben nicht den Fehler mache und da mit der Schermaschine dran gehe, damit er wieder schick aussieht, sondern dass ich das dann eben tatsächlich auch trimmen lasse oder trimme. Da trauen sich die Leute dann häufig auch nicht dran. Und dann komme ich aus dem Teufelskreis aber nicht raus. Dann kann ich kann Darmsanierung machen, solange ich, ne, also und auch da das Fell von innen unterstützen. Wenn das dann mit der Pflege nicht korrekt vollendet wird, dann dauert das ewig oder kommt dann eben gar nicht zum Erfolg.
Genau, auch dann die Krallenpflege, ne, gehört ja auch, die Krallenpflege gehört ja in dem Fall dann mit auch dazu, ne?
Klar, wenn die zu brüchig sind, wenn die nicht mehr intakt sind.
Darf ich da noch einen Erste-Hilfe-Trick reinwerfen, den viele immer mit Freude nehmen? Es gibt ja gute Hanföle, so zum Beispiel auch von Padman und Canina. Und was es von Canina noch gibt, die habe ich auf der Messe, wo wir neulich zusammen waren, tatsächlich auch mit vollen Händen verteilt. Total tolle Hanfsticks. Mhm. Ja? Und einmal haben wir beim Hanföl, geht es darum, das Fettsäurenmuster abzurunden. Hanföl hat annähernd das gleiche Fettsäurenmuster wie alle Säugetiere. Das heißt, wir können das nicht nur oral geben, schwapp mit ins Futter, schmeckt gut, ja, tut sein Übriges da im Körper. Wir können zum Beispiel auch diese scharfen Stellen damit abtupfen. Denn Hanföl liegt nicht auf der Haut. Es zieht sofort ein und ist weg. Ich zum Beispiel habe Neurodermitis, ich schmink mich damit ab, ja. Das ist so das eine. Und ich kann in einem sauberen Glas mit Deckel ein Drittel Hanföl, zwei Drittel Wasser packen und den Hund damit waschen. Ich kann die Pfoten da reinstellen und der wird hinterher, das zieht sofort ein, halt auch nicht die Wohnung damit voll ferkeln oder irgendwo Öl hinschmieren, weil es tatsächlich sofort von der Haut aufgenommen wird.
Und das auch geht die typischen ja Liegestellen sind da.
Ja, genau. Und das, Liegestellen, ja, oder genau. Wenn jemand Fußbodenheizung hat, wird die Problematik ja noch schlimmer im Winter. Mhm. Und das ist so ein ganz einfacher, kostengünstiger, also wirklich kostengünstiger Trick, um den Hunden ad hoc zu helfen, abgesehen davon, dass die Hanfpellets auch cool schmecken.
Katrin, du kommst nicht aus deiner Verantwortung. Beutestücke. Ja, du bist da in der Ecke ganz ruhig. Der Boxer, der da wartet. Ach nee, der Terrier. Nein,
also, quasi.
Zur Linken von mir. Also, Beutestücke. Beutestücke sind ja eine Möglichkeit, den Hund auch sehr gut zu versorgen mit hochwertigen Proteinen, Single-Proteinen, wo schon etwas beigemischt ist. Und da erzähl du bitte ein bisschen was dazu, für alle diejenigen, die nicht einen Komplett-Barf benutzen wollen.
Richtig, dafür sind die Beutestücke tatsächlich einfach großartig, weil ich habe das Fleisch drin und ich habe das Gemüse drin. Das heißt, sobald ich an den Punkt komme, dass ich selber entscheiden möchte, soll es heute ein bisschen mehr Hanföl sein, soll es ein bisschen mehr Leinöl heute sein oder aber das Lachsöl, kann ich das dementsprechend selber reinmischen. Auch die ganzen Zusatzmineralien, ne, kann ich viel besser auf meinen Hund generell anpassen, im Gegensatz zum Barf in Bonn, weil die doch nicht mit im Futter drin sind bei den Beutestücken.
Ja.
Sehr schön. Und die sind lecker.
Und die sind lecker.
Ich habe sie noch nicht selber probiert, ehrlicherweise.
Ich habe schon probiert, wollte ich mal sagen. Hat der das?
Leute.
Also die Akzeptanz ist gut, ja.
Seitdem mein Terrier alleine mit mir lebt, wir hatten früher aber mehrere Hunde, ist der krüsch geworden.
Also das gibt es, das ist sehr unterschiedlich bei den Rassen tatsächlich. Es gibt ja, also ne, so der klassische Labrador unter den Terriern, den gibt es eigentlich nicht. Es gibt aber vom Typus her so einige, die würden auch Schrauben fressen, wenn du so ihn hinhältst.
Ich wollte gerade sagen, du kennst Harry, oder?
Ja, ja, und andere, die wirklich sehr, sehr mäkelig sind. Also ich kenne zum Beispiel etliche Irish Soft-Coated Wheaton Terrier, die ja nun auch ein anderes Haar haben, so dieses weiche, seidige Haar, nicht das typische Terrierhaar, die sind auch sehr mäkelig in der Akzeptanz. Ne? Da muss man also wirklich, da kann man einfach nicht alles füttern. Ja.
Aber wenn du gerade sagst, so, die würden auch Schrauben fressen, fällt mir zu eins. Es gibt auch Terrier, die fressen gerne Steine. Die lecken gerne an Wänden. Die lecken gerne an Eisentischen.
So die Mineralstoffversorgung.
Ja. Genau.
Ja.
Mineralstoffe, das siehst du dann nämlich auch wieder. Dann sind wir wieder im Thema Übersäuerung, Grasfressen und so weiter und so fort. Ne? Und dann auch so was Weißes ausspucken, eventuell auch mal ein bisschen was Gelbes, Galle kommt hinterher. Wir sind in der Mineralstoffversorgung. Das heißt, in dem Moment habe ich eine Mineralstoffunterversorgung. Und das ist dann auch wieder etwas, was zu diesem
was natürlich auch was Knochenbau angeht etc. ein Problem sein kann, gerade bei den größer werdenden Terrierrassen. Ne? Also wir haben den eben erwähnten Irish Soft-Coated Wheaton Terrier, das ist ein Kandidat davon, der ist ja, wenn ich nicht kenne, es ist so ungefähr 50 Zentimeter hoch, aber ist auch eine Rasse, wo wir eben auch mit Hüfte Gelenksdysplasie zu kämpfen haben im Verband. Genau. Also natürlich erblich bedingt, ne? Aber natürlich, ne, wie immer, lässt sich das Ganze natürlich auch über die Nahrung unterstützen. Wir haben aber auch, also nicht beim Airedale-Terrier, bei den Großen auch die Problematik. Klar, da kommt auch noch Ellenbogendysplasie durchaus hinzu, was vorkommen kann, wo man ein bisschen gucken muss. Aber es gibt sogar, es wird nur nicht untersucht, es gibt sogar ziemlich sichere Hinweise darauf, dass bei den Kleinen auch durchaus HD kein geringes Thema ist. Ne? Also, dass die kleinen Terrier Hüftgelenksdysplasien haben, weil da eben auch nie züchterisch darauf geachtet wurde, dass man da irgendwas gegen unternimmt.
Also es gibt auch Studien dazu, ich muss da gerade mal eingreifen, es ist nicht nur, dass es gentechnisch ist, sondern es gibt auch Studien dazu, die das belegen mittlerweile, dass durch ein Ernährungsdefizit auch eine HD entstehen kann.
Ja, klar, wenn sich das Knochengerüst dann nicht entsprechend entwickeln kann, ne, und Pfanne und Gelenk dann nicht ausgebildet werden in dem Moment, klar.
Ja, schon alleine, wenn ich nicht das richtige Calcium-Phosphor-Verhältnis gebe, kann es zu weichen Knochen geben, werden. Ne? Ich kann O-Beine bekommen und so weiter. Ne, das ist durchaus möglich. Das sind Sachen, die unheimlich oft sogar, meine Frau ist Tierheilpraktiker und macht Osteopathie. Und wie oft die sieht, dass da ganz einfach ein zu weicher Knochenbau geherrscht hat. Ne, und dass der ältere Hund halt damit ein Problem hat.
Ja, da ist die Gabe von Vitamin D natürlich auch ganz wichtig. Ne? Also entweder von Dorsch, Lebertran oder tatsächlich werden ja häufig die Innereien beim Barfen vergessen, weil die Leute sich vor ekeln. Und Leber spielt einfach eine unfassbar große Rolle, gerade auch für die Knochen.
Genau, aber da kann Katrin auch was zu sagen. Und zwar gibt es ja gerade, was die Mineralstoffe angeht, gibt es ein tolles Produkt oder zwei tolle Produkte bei Petman. Da geht es um diesen roten Stoff, der Leben bringt.
Genau, dafür gibt es zum Beispiel das Geflügelblutpulver oder aber das Rinderblutpulver. Also haben wir da zwei Varianten, die quasi die Thematik aufgreifen, dass unsere Hunde das Blut ja nicht so wie die Wölfe früher oder heute noch direkt aufnehmen, wenn sie fressen. Mhm. Und deswegen gibt es die beiden Blutpulver bei uns, falls es einmal eine Unverträglichkeit gibt, natürlich in zwei Varianten, damit man entweder das Rind oder das Geflügel nehmen kann.
Und es gibt natürlich noch was für die Junioren, ne? So im Bereich, ich glaube, irgendwas habt ihr da mit Barfas.
Das Barfas Best ist für die Junioren, genau. Da ist noch ein bisschen mehr natürlich mit drin, aber auch das Blutpulver mit drin.
Gibt es auch für die Senioren, ne? Also das gibt es auch noch, das Barfas Best, aber das ist genau das Gleiche. Das heißt, wir haben da eine Zusammensetzung, was Petman dort liefert, wo einfach eigentlich alles drin ist, was noch zusätzlich für den Hund gut ist, damit der komplett versorgt wird. Genau.
Senior, ich schleime jetzt mal, im Senior gibt es das sogenannte OPC. Ne, das verstärkt halt das Vitamin C, was die Tiere ja im Grunde selbst bilden können. Aber es ist ja bei uns auch so, wenn wir älter werden, macht es Sinn, das zusätzlich einzunehmen. Ich arbeite auch bei einem adulten Hund immer mit dem Senior, weil ich das super schätze, dieses OPC. Oligomere, und da hört es dann aber bei mir auf. Mehr kann ich nicht. Kannst du das vielleicht, Sebastian? Weißt du, wie man das ausspricht? OPC, kennst du diese gute Nahrungsergänzung?
Nee.
Okay. Liefer mir nach.
Liefer mal nach.
Leute, ich liefere das eben nach, ja. OPC steht für Oligomere Proanthocyanide.
Wow. Zungenbrecher, du hast es geschafft.
So, aber trotz allem habe ich noch etwas. Und zwar, wir kommen zum Ende unserer Sendung heute. Und zwar etwas, was jetzt nichts mit Ernährung zu tun hat, aber trotzdem mit Sicherheit auch bei Terriern so mit da reinspielt, ist Fibrissen. Ihr wisst alles, was Fibrissen sind.
Ja.
Alle bitte ja, das ist gut, danke.
Ja.
Es gibt jetzt aktuell, gerade was das Tierschutzgesetz angeht, so dieses Thema Fibrissenkürzen, ja oder nein? Weil rein optisch gesehen.
Möchtest du oder soll ich? Sebastian?
ich möchte gerne. Also,
ja, bitte.
Es ist ja mittlerweile, also es gibt natürlich für und wieder, klar. Es gibt aber natürlich eigentlich unschlagbare wissenschaftliche Studien, dass diese Fibrissen nötig sind. Und dann wird immer wieder gesagt, dass unsere Hunde ja darauf nicht angewiesen seien, weil wir ja, ne, also, und dass es ja auch ohne ging und so weiter und so fort. Aber es gibt immer wieder Exemplare, wo man durchaus testen kann, dass es ohne Fibrissen halt doch schwieriger ist für das Tier. Und dann wird immer bei unseren Rassen, die ja häufig einen Bart haben, wird dann gesagt, ja, die sind ja sowieso da in dem Bart drin und die können ja gar nicht funktionieren. Auch das ist falsch, weil, also ich habe selbst ja Hunde mit viel Bart und auch viel Pony, also die Augen sind verhangen und die Schnauze ist total verhangen. Aber trotzdem sehe ich diese Fibrissen und diese Fibrissen gehen aus diesem Bart heraus und diese Fibrissen gehen auch aus dem Pony heraus. Und ich weiß noch, als ich meinen ersten Keri-Blue-Terrier bekam, da hat die Züchterin mir gesagt, diese schwarzen, harten Haare, die müssen jetzt alle rausreißen. Und Gott. Ich habe dann im Keller gestanden an meinem Trimmtisch und habe diesem jungen Rüden diese schwarzen, harten Haare ausgerissen.
Aua.
Und es blutete. Und ich habe gedacht, ist das jetzt noch, also ist das okay? Kann das jetzt, also man macht es natürlich, um eben für die Ausstellung, wenn wir über diesem umstrittenen Thema, eben einen glatt anliegenden Bart zu haben, den man gut kämmen und föhnen kann und frisieren kann. Und diese ganzen harten Haare stören da natürlich die Optik. Ja? Also man muss da umdenken, ganz gravierend umdenken. Also, dass es immer noch Rassen gibt, die komplett ausgeschorene Schnauzen haben, das haben wir bei unseren Terriern eigentlich nicht. Ja. Aber es gibt sie beim Wippe zum Beispiel oder beim Pudel. Das muss einfach geändert werden, weil da sind mittlerweile das ist mal was das Tierschutzgesetz in der Novellierung durchaus richtig erkannt hat, so die Macher richtig erkannt haben, dass da eben bei der Amputation auch die Fibrissen mit reingehören. Das ist etwas, was man durchaus erneuern müsste, so in der Kynologie.
Was aber ganz klar noch zu sagen ist, die Fibrissen fallen aber auch, es sind nun mal Haare am Ende des Tages, die fallen auch aus. Also bitte jetzt alle Terrierbesitzer zu Hause, die auf einmal so eine schwarze Fibrisse auf dem Boden liegen haben, nicht panisch werden. Es ist völlig normal, dass die auch ausfallen.
Nein, sie werden erneuert, ne? Sie werden erneuert. Also auch wenn ich den Bart bürste, kann es durchaus sein, dass ich meine Fibrisse ausbürste. Und wenn man sich mal den Spaß macht, auch bei einem weißen Terrier, also beim Master and White Terrier oder auch bei meinen Terriern, ich sage halt, ich sehe da keine. Ne? Wenn man dann mal genau hinguckt, und man kann diese harten Fibrissen, die ja sehr viel stärker sind als normales Haar, durchaus von den anderen Haaren unterscheiden, da entdeckt man eine ganze Menge im Kinnbereich, ja? Also wo man sonst nicht so unbedingt drauf achtet. Nicht nur oben und oberflächlich und an den Seiten, die man bei allen Hunden sieht, sondern eben auch durchaus versteckt in den Bärten.
Dazu kommt noch eins. Sebastian und ich teilen ja eine Ausbildung und Tätigkeit, nämlich die der Tierpsychologie. Die Fibrisse ist auch wichtig, gerade bei älteren Hunden, als Orientierung.
Ja.
Ja, das heißt, ich habe einen Hund, der nicht mehr so gut sieht, grauen Star hat. Ich habe einen Hund, der nicht mehr so gut hört. Ich habe einen Hund, der meinetwegen ein Autist ist. Oder einen autistischen Zug. Ja, in dem Moment sind Vibrissen ein wichtiges Tastorgan, weil ich kann in dem Moment, wo mein Hund nicht mehr hört, über Klatschen, als Beispiel. Die Schallwelle überträgt sich auf die Vibrisse, geht auf die Nervenzellen, meldet dem Gehirn den Impuls, da ist was. Er reagiert und dreht sich zu mir, weil er das ertasten kann, wo das genau hergekommen ist.
Ich kann auch genauso mit dem Abstand von 30, 40 Zentimetern mit meiner Hand den Hund führen.
Richtig. Ja. Ja, das kannst du. Und das sind halt, dafür sind diese Vibrissen unfassbar wichtige Sinnesorgane. Ich kann auch zum Beispiel Hunde wenn ich merke, dass ein Hund überhaupt nicht mehr gerade im Alter, wir haben ja jetzt momentan auch einen 14-jährigen Hund, der ist ein bisschen ertaubt, ja, und wenn der manchmal da steht und weiß nicht ganz genau, wo kommt denn das jetzt her, das Geräusch, der kann es nicht mehr zuordnen. Wenn ich dann auf den Boden trete, merkt er das über die Pfoten, ja, dann kriegt er die Signalübertragung. Dann dreht er sich zu mir hin, wo das Geräusch hergekommen ist, und dann kann ich ihn dementsprechend das, was du gerade sagtest, Sebastian, schön leiten. Dafür brauche ich die Fibrissen. Also von daher bitte alle diejenigen, die sich damit mit der Thematik befassen, achtet darauf, dass Fibrissen gut ernährt werden. Ja, die bekommen ein bestimmtes Futter. Also man kann Fibrissen ganz gezielt ernähren. Nein, wir haben gerade darüber gesprochen. Gute, das war ein Spaß. Ja, genau. So, versorgt sie damit, dann haben wir auch dementsprechend einen guten Tastsinn, ein gutes Sinnesorgan-Ansprache. Also von daher bitte lasst das drin. Und wie gesagt, wenn sie mal ausfallen, die wachsen definitiv nach, aber sie werden gebraucht.
Ja, Knolle genau reagiert nur noch mit Klatschen, wenn ich draußen bin. Der kriegt mich sonst, der klemmt sich sonst an falsche Beine.
Genau. So, jetzt zum Schluss unserer Sendung. Was, wenn wir das halt zusammennehmen, was würdet ihr Interessierten, auf der einen Seite Terrierbesitzern, empfehlen, von eurer Erfahrung heraus, was das Thema Pflege und Ernährung angeht, worauf sie auf jeden Fall achten sollten? Und natürlich auch nicht nur Pflege, sondern auch halt eventuell, wie wir gerade gesagt haben, Fibrissenverhalten und dergleichen. Worauf sollte ein Interessent für Terrier achten und ein Terrierbesitzer darauf achten? Mit wem starten wir? Hat jemand einen Würfel?
Ladies first.
Natürlich. Ich glaube, was ich jedem Interessenten mitgeben würde, ist, dass er einen guten Humor haben sollte, dass er sich auf viele Lacher zu Hause einstellen sollte, dass der Terrier gerne mal hinterfragt, ob wir jetzt tatsächlich recht haben mit dem, was wir gerne von ihm wollen. Wichtig ist einfach, hört euren Züchtern zu, was die Fellpflege betrifft, weil die Fellpflege ist so, so unglaublich wichtig. Und nehmt euch auch gerne Tipps von der Ernährung an. Die Züchter haben meistens viel Erfahrung dahinter und wissen ganz genau, was ihr vor allen Dingen für den Anfang für euren Liebling braucht.
Sebastian?
Ich rate den Leuten immer, viel mit dem Bauch auch zu entscheiden. Es gibt einfach viel zu viel mittlerweile auf dem Markt, was verunsichert, was die Leute auch in die unterschiedlichsten Richtungen bringt, die nicht immer gut sind. Sie sollen die Ratschläge, ich sage immer Ratschläge sind auch Schläge, also die Hinweise der Züchter und der Leute, die sie beraten haben in Bezug auf die Rasse, durchaus ernst nehmen und mitnehmen, aber dann auch ja aus dem Bauch heraus entscheiden. Was die Erziehung angeht, ist eigentlich nur eins wichtig, dass man unbedingt konsequent ist bei den Hunden. Ja. Und das ist im Prinzip bei der Ernährung ja nicht anders. Ich sage immer, dass da eine gewisse Abwechslung drin sein sollte von Beginn an, damit der Hund eben und auch der Darm auf alle Eventualitäten vorbereitet ist, die dann so im Leben mal kommen können. Aber ansonsten einfach auch mal eine Bauchentscheidung treffen und das nicht zu kompliziert machen. Weil die Terrier sind anpassungsfähig und die Terrierbesitzer sollten es auch sein.
Definitiv. Ansonsten stellen zu Recht die Terrier in Frage, wer von uns ist eigentlich der Intelligentere?
Oui, oui, oui.
Womit sie dann ja recht haben. Ne? Wer ist denn jetzt hier der instinktsichere Führer, dem ich vertrauen soll? Ja, herzlichen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Da war eine ganze Menge an Fachwissen drin, was ihr übermittelt habt. Herzlichen Dank dafür.
Wow.
Und ich freue mich schon ganz einfach, wenn wir euch wieder mal mit dabei haben und dann vielleicht ein spezielleres Thema zum Thema Terrier einsteigen können. Bin gespannt auf die Fragen, die auch aus dem Hörerpublikum herauskommen, die uns gestellt werden zum Thema Terrier. Pflegeprodukte, nicht weniger, aber Ernährung. Und vor allen Dingen auch vielleicht doch noch ein Thema, das ist natürlich auch Verhalten, weil habe ich keine gute Ernährung, habe ich auch einen nicht funktionierenden Gehirnstoffwechsel. Ja, und dann kann es schon mal sein, dass da nicht ein Hund ist, der sagt, ich stelle das in Frage, was du da sagst, sondern der versteht es wirklich nicht, was du von ihm willst. Und aber das wäre ein eigenes Thema, Gehirnversorgung mit Nährstoffen. Von daher herzlichen Dank, dass ihr dabei wart und ich kann nur sagen, jedem anderen bitte schaltet wieder ein, abonniert unseren Kanal, drückt die Glocke, so dass ihr auf jeden Fall wieder mit Informationen versorgt werdet, wann die nächste Sendung kommt. Und vor allem auch die folgenden Sendungen, die jetzt demnächst kommen, gehen wieder natürlich auch über Rassedispositionen, aber dann von den verschiedenen Rassen, nicht nur die Terrier. Also von daher sage ich dann, ich schon mal tschüss. Genau, ich sag tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Napfgespräche, der Podcast. Napfgespräche.